Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir darüber, wie man sehen lernt oder anders formuliert, wie man die Produktion mit neuen Augen sieht. Wir reden darüber, wie Führungskräfte Fabrikrundgänge nutzen können, um zum Beispiel Verschwendung oder auch Stillstände besser zu verstehen. Wir reden darüber, wie man gute Fragen auf dem Shopfloor stellt und was Value Stops damit zu tun hat. Wir schauen uns ganz besonders das Thema Verschwendung und Wertschöpfung an, aber auch Stillstände, Verluste und welche Rolle dort die Supportbereiche spielen. Über all diese Themen rede ich heute mit Lukas Morris. Er ist CEO und Co-Founder von Scalable One und er ist Autor des Buchs Shopfloor Management mit Value Stops und Podcaster des Podcast Factory 21. Und er ist jemand, der sich richtig gut auskennt mit digitalem Shopfloor Management, Instandhaltung und auch digitalen Produktionssystemen. Und ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist. Hallo Lukas.
Tobias, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Was würdest du sagen? Woran erkennst du nach wenigen Minuten in einer Fabrik, ob jemand wirklich hinschaut oder ob er einfach nur durch so eine Fabrik durchläuft?
Das kriegst du ja relativ schnell mit, wenn dir einer seine Produktion zeigt, weil es gibt so die Produktionsleiter, die sind so technisch sehr affin, also die, ja, die erklären dir die Details von dem Produktionsprozess, und dann gibt es so die Produktionsverantwortlichen, die laufen durch die Fabrik und du merkst, so alle Mitarbeiter haben so einen Bezug zu den Leuten. Also die schütteln dann die Hände und dann wird gegrüßt und dann wird vielleicht eine Frage beantwortet und ein bisschen Smalltalk vielleicht an der einen oder anderen Stelle gemacht. Und ich habe schon festgestellt, die Zweiteren, die haben meistens, und da sind wir ja schon bei Shopfloor Management, ihre Produktion ein Stück besser im Griff. Einfach weil sie so ein Begeisterungselement haben oder die Organisation sauber mit einbinden können.
Okay, also das heißt, du siehst da vor allem auch so ein bisschen diese Beziehung und die Frage, wie wird geführt, wie findet Richtig. Führung vor Ort statt? Ja. Was ich jetzt noch mehr spannende Frage fände, ist wirklich, wie die Person dann auch, sag ich mal, ihre Prozesse anschaut oder auch die Produktion selber. Also was würdest du sagen, heißt es, mit so einem offenen Blick durch die Produktion zu gehen?
Also im Endeffekt musst du dir Fragen stellen, und da sind wir schon so ein bisschen beim Value-Stops-Thema. Ich habe mich darauf fokussiert, dass das quasi immer klar ist, was sollte ich denn erwarten, wenn ich auf dem Shopfloor bin? Wenn ich zum Beispiel mir die Materialbereitstellung anschaue, was wäre denn so der ideale Zustand? Und dann kann ich so von meinem gedanklichen Idealbild abgleichen, was ich denn in der Realität sehe. Und dann bin ich, das passt auch wieder gut zu so der klassischen Produktionsdenke, weil dann hast du so einen Soll-Ist-Vergleich. Mhm. Der Soll-Zustand wäre zum Beispiel Material, der Produktionsmitarbeiter muss sich nicht um die Materialbereitstellung kümmern. Also es wird so angeliefert, dass er direkt das nehmen kann und verarbeiten kann. Und sobald du eine Abweichung feststellst, kannst du dir natürlich die Frage stellen, wie du es optimieren kannst. Und das ist eigentlich so das zieht sich durch die gesamte Value-Stops-Methode, dass du quasi zu jedem Themenfeld, in Summe sind es ja 10 Stück, Anhaltspunkte kriegst, was sollte ich erwarten und was sollte ich denn eigentlich am Shopfloor vorfinden. Und das kannst du dann kombinieren, und das ist der zweite Teil, und das zielt auch auf deine Frage ab. Welche Fragen sollte ich denn stellen als Führungskraft? Weil es gibt so ein Prinzip, was ich im Buch beschreibe, das heißt, du hast 2 Ohren und einen Mund, und alleine das sagt dir eigentlich schon, du solltest doppelt so viel zuhören wie sprechen.
Sehr gut.
Noch viel mehr als in vielen anderen.
Also wenn jemand guten Rundgang macht durch die Produktion, dann nutzt er beides, ja, die Augen, die Ohren und auch den Mund, aber am meisten die Ohren, das finde ich cool.
Genau, richtig. Ja. Heißt ja eigentlich auch, du kannst ja als, das ist auch so ein bisschen die grundsätzliche Vorstellung, wie du ein Produktionswerk führen willst, aber Produktion ist ja so komplex und es passieren jeden Tag so viele Dinge und der Alltag ist so, manchmal ja, ist eine richtige Informationsflut, die auf dich einprasselt. Und du kannst es eigentlich nur beherrschen, wenn du den Überblick nicht verlierst und wenn du viel zuhörst und quasi Entscheidungskompetenz ins Team reingibst. Ja. Und ich glaube, das sind 2 unglaublich wichtige Dinge, die in der heutigen VUCA-Welt, wie man ja so schön sagt, also komplexen, volatilen, weiß gar nicht was, Uncertainty, also unsicheren Welt hat, so jeden Tag auf unsere Fabriken einprasselt.
Ja, schön. Ich kenne sogar Leute, die sagen, man hat da noch ein anderes Organ, das muss man auch nutzen, wenn man in die Fabrik geht, nämlich die Nase. Ist übrigens auch sehr interessant,
mal ja, ganz bewusst zu riechen. Ja, das stimmt. Ich meine, du sprichst ja mit einem Zerspaner und ich kann dir genau sagen, wie gut die KSS-Qualität
genau,
ist.
Oder wie diesig es oben ausschaut.
Genau.
Im Fabrikhimmel. Ja, sehr cool. Du hast jetzt schon gesagt, eine wichtige Vorbereitung ist es eigentlich zu sagen, was für eine Erwartung habe ich denn eigentlich? Und bevor wir jetzt direkt auf Value Stops zu sprechen kommen, möchte ich auch so ein bisschen noch allgemein über so Fabrikrundgänge mit dir reden, weil ich glaube, Vorbereitung ist ein gutes Stichwort, zu überlegen, was erwarte ich, ist das eine. Das andere, was ich auch mal spannend finde, ist zum Beispiel Kennzahlen. Findest du es gut, wenn man sagt, man schaut im Vorfeld schon mal ein paar Kennzahlen an, oder würdest du das nicht machen?
Du meinst, bevor der Rundgang...
schon mal ein paar Dashboards zeigen zu lassen oder irgendwie ein paar wichtige Kennzahlen.
Also als Produktionsleiter meinst du jetzt zum Beispiel?
Oder wenn ich auch Besucher bin von der Fabrik genauso.
Ich würde das schon eher machen, weil du dann natürlich ja auch plausibilisieren kannst beim Rundgang entsprechend die Zahlen, die du siehst, auch tatsächlich die Realität. Das ist so das eine. Und was ein Erlebnis ist, was ich nie vergessen werde, einer von unseren ersten Kunden damals, als wir digitales Shopfloor-Management mit Scalable One aufgebaut haben, der kam halt klassisch so vom Analogen. Zettel und Stift, an der Anlage hängt ein Aushang und jeder muss da seine Zahlen aufs Board schreiben. Und dann haben wir das digitalisiert und dann war das erste Mal der Produktionsrundgang in digitaler Form. Und der Werkleiter kommt in den Bereich und typischerweise um 9.30 Uhr war der Rundgang. Da war so von 9 bis 9 Uhr war so eine richtige Hektik im Werk, weil jeder musste so seine Zahlen vorbereiten. Und das kennst du vielleicht von der einen oder anderen Fabrik. Ja. Und jeder wusste halt, okay, das muss passen, weil da kommt gleich der Werkleiter, der will das sehen.
Dann wurde alles aktualisiert, aber vorher wurde das halt nicht gelebt. Ja, das
ist schön, ja genau. Ja, also wurde halt dann aktualisiert und dann kommt der Werkleiter hin und sagt, ja, das, was ich hier jetzt sehe, das möchte ich jetzt aber künftig nicht mehr sehen. Weil heute Morgen um 5.30 Uhr habe ich reingeschaut und da standen andere Zahlen und jetzt habt ihr die verändert. Und das kann ja irgendwie nicht sein, weil wir wollen ja, dass die Mitarbeiter eingebunden sind und dass quasi jeder mehr oder weniger live das reflektiert, was tatsächlich passiert ist. Und wenn wir das nachträglich verändern, dann ist das irgendwie falsch. Und Shopfloor-Management ist jetzt eine kontinuierliche Aufgabe und wollen permanent Transparenz haben. Und von daher würde ich sagen, es ist immer gut, wenn du dich davor schon mal mit Zahlen beschäftigt hast, wenngleich du im Shopfloor-Meeting oder beim Rundgang natürlich schon darauf achten musst, dass an dich berichtet wird, also dass die Leute die Zahlen dann auch sich damit identifizieren und auch dahinter stehen und du so Diskussionen vermeidest wie, die Zahl stimmt nicht, weil, das tritt ja typischerweise dann auf, wenn irgendein, weiß ich nicht, Data Analyst oder jemand aus der IT eine Kennzahl berechnet hat, wo dann keiner nachvollziehen kann oder vielleicht auch nicht will.
Ja, sehr gut. Ich will jetzt... nochmal mehr über das Thema wirklich Rundgang reden, weniger über das Thema Shopfloor-Management, weil eine Sache finde ich immer spannend, gerade wenn man als Führungskraft durch einen Shopfloor geht, dass das ganz schnell so nach Audit sich anschaut, ganz schnell, oh, wie du es auch beschrieben hast, ne, da wird schnell mal noch was vorbereitet oder wenn man das weiß, im schlimmsten Fall angefangen zu putzen oder so, ja. Wie gehst du damit um? Was ist da deine Erfahrung? Wie verhindere ich, dass es zu sehr diesen Audit-Charakter hat oder ist es vielleicht sogar gut?
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass es normal ist, dass Führungskräfte und ich würde zu Führungskräften auch die Supportbereiche dazu zählen, dass die Zeit am Shopfloor verbringen. Was ich auch gerne mache am Anfang in der Fabrik, ich frage einfach mal, wie oft denn zum Beispiel die Instandhaltung vorbeikommt, die Qualität oder wie auch immer, weil dann kriegst du direkt so ein Gefühl, okay, sind die wirklich jeden Tag dran? Kommt auch die Frage raus, wer steht eigentlich im Mittelpunkt von allem, was wir tun? Ist es wirklich die Produktion oder ist da, vielleicht sind da auch persönliche Interessen irgendwie so dabei oder das ist auch so ein Thema. Und was den Rundgang an sich halt angeht, mit was ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, wir sollen zwar nicht so viel über Shopfloor-Management sprechen, aber wenn du es mit den Shopfloor-Meetings kombinierst, also gut, wenn du sagst, nach jedem Meeting findet schon mal auf jeder Ebene standardmäßig in unserem Werkskalender ein Rundgang statt, damit ich zum einen den Moderator schützen kann, in dem Shopfloor-Meeting auf die Zeit zu achten und das nicht ausufern zu lassen und zum anderen, dass du die Leute zwingst und dazu zählen halt die Führungskräfte und die Supportbereiche, dich Zeit auf dem Shopfloor zu verbringen und versuchen, Probleme zu analysieren und zu verstehen, damit du dann in der nächsthöheren Ebene wieder aussagefähig bist, weil ganz oft ist es so ein Gehetze von einem Meeting ins andere und du hast gar nicht Zeit, dich mit den Problemen zu befassen. Und darüber hinaus kannst du natürlich genauso auch spontan einen Rundgang machen. Ich finde da mein Vater ein super Beispiel. Der wusste nie, was Shopfloor-Management ist und der war ja Werkleiter vor der Rente und der ging aber jeden Tag zum Rauchereingang in seine Fabrik und lief einmal komplett durch und am Ende war er im Meisterbüro und hat mit dem Meister über den Tag gesprochen. Und da habe ich ihm gesagt, hey Vater, das ist Shopfloor-Management, was du machst. Du bist präsent, du schüttelst die Hände, du fragst die Leute, wie es gelaufen ist, genau. Das ist eigentlich das, auf was ankommt. Also soll heißen, du kannst eigentlich als Führungskraft im Zweifel gar nicht genug Zeit auf dem Shopfloor verbringen. Und ich würde so eine Kombination sehen aus Routine im Zuge von der Shopfloor-Kaskade, aber auch spontanere Rundgänge oder auch geplante Rundgänge, wenn es dann Richtung Audits und Co. geht.
Sehr schön. Ja, also ich glaube, was du beschreibst, ne, also die Führungskräfte, die wirklich auch vor Ort im Werk sind, da sollte das gar keine Frage sein. Ja. natürlich, je höher man dann wieder in der Hierarchie kommt, ist es dann natürlich was...
Desto schwieriger wird es, ja. Aber desto wichtiger ist es auch, weil es ist ja auch ein unglaubliches Zeichen von Respekt, wenn du als Führungsmannschaft auf dem Shopfloor unterwegs bist und sagst, hey, es ist mir halt nicht egal, wenn die Anlage eine halbe Schicht steht, weil irgendein Ersatzteil fehlt oder weil Material nicht da war oder weil die Qualität gerade nicht passt, sondern genau die Themen müssen wir transparent machen, damit wir sie beheben können.
Ja, klar, aber es bleibt halt dann trotzdem was Besondereres, ne? Wenn dann irgendwie eine Geschäftsführung aus einer Gruppe oder sowas dann im Werk vorbeikommt. Und ja. Jetzt möchten wir darüber reden, wie kann ich besser sehen lernen? Ja, das habe ich ja zum Start so ein bisschen eingeführt und ich finde es ein toller Begriff, weil ich schon auch merke, je nachdem, mit wem man durch die Produktion läuft, die Leute haben schon ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Produktion, auf das, was sie achten, was sie vielleicht auch selber für einen Hintergrund haben. Und da hast du das Value Stops als so einen Fokusrahmen entwickelt, nur mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wie hilft da dieses Framework, sage ich jetzt mal, beim Rundgang nicht beliebig zu sein, sondern fokussiert zu sein? Oder wie würdest du das überhaupt empfehlen? Würdest du sagen, ja, guck alles immer parallel an oder such dir eine Sache aus, weil das sind ja in der Tat mit den 10 Wörtern 10 verschiedene Themen. Das ist ja schon eine ganz schöne Bandbreite.
Ja, also bei Value Stops, im Prinzip, als ich die Methode entwickelt habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie schaffst du was aufzubauen, was du wirklich im Alltag anwenden kannst und was mir selber auch geholfen hat, weil jeder, der ja häufiger in der Produktion unterwegs bist, und ich würde mal vermuten, dir geht's ähnlich, da prasseln ja so viel Informationen ein und ganz oft kommst du aus dem Rundgang raus und dann denkst du, boah, Mist, das hätte ich mir noch angucken sollen oder wie auch immer. Also das war eigentlich so die Grundidee, so ein Framework zu haben, ein gedankliches Framework, auf was du achten musst. Du kannst natürlich nie auf alle 10 Dinge gleichzeitig achten und was gerade im Fokus steht, hängt auch ein bisschen vom Reifegrad von der aktuellen Situation ab.
Ja.
Kann ich mal kurz sagen, für was die 10 Buchstaben
stehen? Genau, das wäre jetzt auch meine Bitte gewesen. Geh einmal kurz durch, ohne sie kurz zu erklären und dann können wir dann nachher nochmal tiefer reingehen.
Genau, also in aller Kürze, bei Value Stops hat 10 Buchstaben. Jeder Buchstabe steht von Themenfeld zur Verbesserung der Produktion. V steht für Verschwendung und Wertschöpfung. A steht für Ausschuss und Nacharbeit. L für Logistik und Materialbereitstellung. U für Umfeld und Arbeitsklima. E für Energie und Umwelt. Jetzt haben wir Value, den ersten Teil. Stops beginnt mit Sicherheit und Ergonomie, dann Training and Standards, Output on Time steht das O, P für Präsenz von Führung und Support und S für Stillstände und Verluste.
Sehr gut. Das heißt, wir haben das jetzt, glaube ich, schon gemerkt für alle, die aufgepasst haben. Ne? Also das deckt irgendwie alles ab und sammelt so alle Themenfelder ein, die man im Blick haben kann. Und man hat jetzt aber auch gemerkt, was du schon gesagt hast, denn das ist natürlich extrem breit. Und das heißt, du würdest empfehlen, dass man sich 1-2 Themen vielleicht rauspickt und bewusst dann diese dann anschaut?
Genau. Also ich habe eine kleine Reifegradanalyse dazu. Die kann man schnell mit quasi 10 Fragen beantworten. Wo stehen wir an den einzelnen Punkten? Und dann schaut man hingegrund, was sind so die 1-2 Fokuspunkte. Je nachdem, wo ich im Punkt Lean und Organisationsentwicklung stehe, sind das dann unterschiedliche. Ich schaue euch immer, dass man maximal 3 am Anfang hat, auf die man achtet. Heißt aber nicht, dass wenn gerade irgendwas, zum Beispiel, jetzt ist Sicherheit und Ergonomie gerade nicht im Fokus, aber es ist halt gerade ein Unfall passiert, dann kann ich das natürlich auch nochmal zur Sensibilisierung der Belegschaft nehmen. Und allgemein ist das ja an für sich ein Framework, das dir hilft, als Produktionsleiter das Ziel und die Lean-Methodik verständlich zu vermitteln und halt nicht alles 1000-mal erklären zu müssen. Das war eigentlich so die Hauptmotivation, weil mir das viele Produktionsleiter berichtet haben, sondern in gewisser Weise so einen praxisnahen Handlungsrahmen oder Empfehlungsrahmen dann
rein. Ja, dann weiß man, das gehört alles irgendwie mit dazu. Und ich meine, da gibt es ja verschiedene Frameworks, die ja auch das Gleiche versuchen, irgendwie eine Reifegradanalyse, ein Audit oder was auch immer zu machen. Aber genau, so hat man quasi einen Blumenstrauß, wo man weiß, man hat alles abgedeckt. Und ich meine, die Fokussierung ist ja absolut legitim und ist ja auch, glaube ich, richtig, wie du sagst, ne, auch so ein bisschen vom Reifegrad herzukommen. Ein Unternehmen, das da vielleicht noch mehr am Anfang steht, hat andere Themen oder sollte vielleicht mit anderen Themen anfangen, wie einer, der schon irgendwie deutlich weiter ist. Lass uns da vielleicht mal so ein typisches Thema angucken, was so aus meiner Sicht ein Einsteigerthema ist, nämlich das ganze Thema Verschwendung und Wertschöpfung. Ja, das ist so ein absoluter Klassiker und ich glaube aber trotzdem noch sehr wichtig für viele, viele Fabriken, für viele Werkleiter, für viele Produktionsmanager. Würdest du auch sagen, dass es ein guter Einstieg ist, mal mit dem allerersten Wort anzufangen?
Ja, das ist durchaus eins eher von Anfang. Wir sprechen ja nachher, hast du gemeint, noch über Stillstände und Verluste. Das würde ich sogar noch davor sehen. Da komme ich aber gleich zu.
Spannend, ja.
bei Verschwendung und Wertschöpfung, geht's im Prinzip darum, dass du verstehst, was für ein Wertschöpfungsanteil liegt denn gerade vor. und dass wir uns, ich nenne das Ausführungsperformance, dass wir uns mit der Ausführungsperformance befassen.
Wie meinst du das? Das
heißt,
genau.
Ausführungsperformance heißt, welche Zeit war geplant für die Ausführung von einem Auftrag und welche Zeit habe ich tatsächlich gebraucht? Also genau der Soll-Ist-Vergleich, Soll-Stückzahl, Soll-Menge pro Schicht, pro Auftrag, pro Stunde, was auch immer, was für eine Einheit und was ist der Ist-Teil? Weil wir müssen ja zum einen verstehen, dass eine Serien oder je höher der Seriencharakter ist und je höher meine Stückzahl ist, desto höher muss natürlich der Wertschöpfungsanteil sein. Aber gleichzeitig muss ich ja versuchen, das richtige Level an Vorgabezeit zu schaffen. Weil eine Vorgabezeit muss zwei Dinge erfüllen. Sie muss ambitioniert sein, aber auch realistisch. Mhm. Und das siehst du daran, und darum ist Verschwendung und Wertschöpfung ein ultra wichtiges Thema. Wenn du dir Soll-Ist-Vergleiche von den abgeschlossenen Produktionsaufträgen anschaust, dann ist da die Erwartungshaltung, dass das Bild immer ein Wechselspiel ist aus Grün, Gelb und Rot. Soll also heißen, an einem guten Tag habe ich meine Sollmenge erreicht, bin ich genauso schnell, wie ich geplant habe. An einem Tag, der so mittel ist, bin ich vielleicht knapp dran. Dann könnte man sagen, okay, da muss irgendwie die Ampel gelb sein. Und wenn es ein schlechter Tag war, ja, dann muss es rot sein. Und wenn du dann dieses Wechselspiel siehst über eine Woche oder über einen längeren Zeitraum, dann weißt du auch, okay, meine Vorgabewerte sind ambitioniert eingestellt. Wohingegen das heißen würde, wenn immer nur grün wäre, würde halt heißen, okay, die Ziele sind viel zu niedrig. Du kannst eigentlich eine Schippe drauflegen und du machst dich auch teurer, als du eigentlich sein müsstest. Und darauf zielt genau die Erwartungshaltung von Verschwendung und Wertschöpfung.
Ja, super. Also dieser Soll-Ist-Vergleich, ich meine, das ist ja was ja eigentlich fast für jeden Bereich irgendwie wichtig ist, ne? Dass ich irgendwie eine Idee habe, wo will ich stehen und habe ich das auch erreicht oder nicht. Aber gerade bei der Wertschöpfung ist es essentiell. Gefühlt ist das, was du jetzt aber beschreibst, ja schon so eher so Level 2. Ne? Also ich finde eigentlich, der erste Schritt, wenn man so an Wertschöpfung und Verschwendung denkt, ist ja überhaupt erstmal wahrzunehmen in der Fabrik, wo haben wir denn Wertschöpfung und wo haben wir denn Verschwendung? Also das ist zwar wirklich ein Basic, aber ich glaube, selbst da sind wir oft in Fabriken blind, ja, weil halt, wenn es meine eigene Fabrik ist, ich das halt auch gewohnt bin, dass es immer so ist, wie es ist.
Ja, da kommen wir dann quasi zum zweiten Themenfeld mit Stillstände und Verluste, weil jetzt ist ja so, ich will ja jetzt wissen, was muss ich denn tun, um kürzere Vorgabezeiten zum Beispiel zu schaffen oder um meinen Wertschöpfungsanteil zu steigern. Und es ist ja einfacher, Verschwendung zu eliminieren, als über Wertschöpfung zu diskutieren, weil Wertschöpfung ja auch so ein abstrakter Begriff ist. Kann man ja dann wieder diskutieren, was erzeugt dann wirklich Kundenwert und so weiter. Und deswegen heißt es das letzte Themenfeld Stillstände und Verluste, weil es quasi darum geht, ich nenne alle unnötigen Zeitaufwände in der Produktion nicht Verlust. Mhm. Also heißt, ich habe jetzt Zeit nicht verloren, aber ich hätte es mir sparen können. Und jetzt kann ich natürlich wunderbar die zwei Punkte zusammenbringen. Ich kann dann sagen, meine Ausführungsperformance, also mein Soll-Ist-Vergleich von einem bestimmten Auftrag, ist bei 70% und das liegt an folgenden Verlusten. Und jetzt ist es so, Verluste kannst du dem Mitarbeiter unglaublich einfach näher bringen und danach fragen, indem du zum Beispiel sagst, ja, was hätten wir uns denn heute sparen können? Das wäre jetzt eine gute Frage von Mitarbeiter, also was war heute unnötig, was war für die Katz? Dann hast du nämlich automatisch eine Antwort oder eine Erklärung direkt vom Shopfloor vom Mitarbeiter, was du dir das nächste Mal verbessern kannst, um zu einer höheren Effizienz zu
kommen. Aber du nutzt halt Verlust als Synonym für Verschwendung auch, oder? Weil die Frage hätte ich jetzt auch nach einer Verschwendung
genauso gestellt. Ich bin da bei der Mari, die war glaube ich auch schon bei dem Podcast. Richtig. Oder die Mari, genau, da hat sie schon einen Punkt. Wenn du ja jemanden nach, wo hast du heute Zeit verschwendet?
Ja, das ist dann Abwehrhaltung.
Hattest du was vor? Ja, ja, da würde ich sagen, ich verschwende nicht meine Zeit, bin ja nicht bescheuert. Ja. Und wenn du aber fragst, hey, was war heute unnötig, was war für die Katz, was hätte man sparen können, was war offensichtlich unnötig, dann kriegst du auf einmal unglaublich viele Antworten. Und genau das ist so der Wissensschatz, den musst du dann natürlich priorisieren. Von dem her geht es bei Stillstände und Verluste auch stark darum, wie muss das kategorisiert, aufbereitet und so weiter.
Pareto-Diagramm
und so weiter, genau. Aber im Prinzip ist das die Erklärung für die Effizienzgewinne.
Ja, ich meine, da merkt man auch, wie diese verschiedenen Felder, jetzt in dem Fall das V mit Verschwendung und S wie Stillstände und Verluste, wie das auch eng miteinander zusammenhängt. Und ich fand das Beispiel gerade auch schön mit dieser Frage. Ne? Also es ist nicht nur einfach wichtig, Fragen zu stellen, sondern da macht dann auch ein Wort einen großen Unterschied, dass es von den Mitarbeitern so wahrgenommen wird wie, ups, jetzt muss ich mich rechtfertigen oder hey, ich kann vielleicht sogar was beitragen. Ne? Also wo gab es Verluste, dann hat man vielleicht sogar das Gefühl, man kann was positiv beitragen.
Ja, oder ich frage dich, ne? Gab es heute Verluste? Wie ist zu 90% die Antwort?
Ja.
Nein, natürlich.
Ach so, also meinst du, als geschlossene Frage dann?
Ja, okay. Genau. Also Ich habe im Buch auch so ein bisschen so Fragetechnik-Basics so drin. Also oft, da bin ich voll bei dir. Es macht ein, zwei Wörter machen unglaublichen Unterschied in der Art von Antwort, die du überhaupt erwarten kannst. Also nur wenn du gute Fragen stellst, bekommst du auch gute Gründe vorgestellt. Ja.
Wenn wir jetzt bei dem V nochmal bleiben, Verschwendung und Wertschöpfung, was wäre da so eine gute Frage, wo du sagst, hey, die kann man empfehlen?
Also du kannst als Mitarbeiter kannst du zum Beispiel, als Teamleiter kannst du zum Beispiel fragen, was muss denn passieren, um ohne Stress kürzere Vorgabezeiten zu schaffen?
Okay, spannende Frage. Also wie schafft man das, die Vorgabezeiten am Ende dann zu reduzieren, ne?
Genau, genau. Oder was eine bisschen härtere Frage ist, was ich aber auch von einigen Werkleitern kenne, was muss ich denn machen, damit ich mit einem Mann weniger den gleichen Output schaffen kann?
Wobei, da kann ich mir vorstellen, die Leute sind dann vorsichtig mit dem, was sie antworten, oder?
Naja, aber wenn du ja vermittelst, dass die wertschöpfenden Teams im Mittelpunkt stehen und dass ja quasi, dass wir also Verluste rausnehmen wollen, Verschwendung rausnehmen wollen, dass quasi wichtig ist, dass wir uns auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können, dann ist natürlich ein Teamsleiter auch bereit zu sagen, was denn offensichtlich unnötig ist. Und da kommst du ja wieder mit dem Pareto-Diagramm. Dann siehst du auch automatisch, wie gut hat die Organisation verstanden, dass klar sein muss, was sind denn die Top 2, 3 Themen, die wir wirklich angehen müssen, weil das wiederkehrende Probleme sind, die wir in den Griff bekommen müssen.
Ja, das ist richtig. Also das, wenn man so eine Frage stellt, merkt man stark, wie die Kultur auch dort ist und wie das gelebt wird auch. Ich meine, wenn wir über Verschwendung reden, gibt es da so Sachen, wo du sagst, boah, das erlebst du immer wieder in Fabriken, dass das irgendwie akzeptiert wird und vielleicht auch gar nicht mehr gesehen wird, obwohl es quasi so präsent ist in der Fabrik, in der Produktion?
Ja, absolut. Auch dazu dient ja eigentlich dann Value Stops, dass du sagen kannst, du hast dann ein zum Beispiel, ich kenne jetzt viele, die nutzen das als Wochenmotto. Die sagen quasi, ja, irgendwie ist das träge mit, am Anfang, oder ich muss mal so rum anfangen, wenn du anfängst, Verluste zu erfassen, habe ich es eigentlich noch nie erlebt, dass eine Organisation nicht bereit ist, da mitzuziehen und erstmal alles Offensichtliche reinzuschreiben.
Ja.
Dann entstehen aber zwei Dinge. Auf der einen Seite entsteht ein unglaublicher Erwartungsdruck von der Belegschaft, berechtigterweise, dass die Themen dann auch angegangen werden.
Und schnell.
Genau, und schnell. Und so, und das ist das Problem für die Führungskräfte. Du hast ja nur 8 oder vielleicht mal 10 Stunden Zeit am Tag, musst dich irgendwie fokussieren. Also brauchst du schon mal die richtige Methode. Das eine Wichtige ist Pareto-Diagramm. Du sagst, wir wollen alles erfassen, aber wir konzentrieren uns eben auf die Top-Themen, weil wir können halt nicht alle Probleme lösen, aber die Probleme, die wir lösen, da hätten wir gern die, die wirklich dann den größten Impact haben und den größten Hebel auf unsere Effizienz.
Ja.
Und das ist sowas, was mit Verschwendung und Wertschöpfung eigentlich immer am Anfang passiert, wenn du anfängst mit die ganzen Verluste und so weiter erfasst. Und dann nach einer gewissen Zeit flacht es dann natürlich ein Stück weit ab, weil dann hast du ja als Mitarbeiter das alles angebracht und du musst natürlich kontinuierlich machen, aber ich sag mal, normaler Zustand, du wirst dann auch besser, weil sich so die Hauptprobleme dann ein Stück weit auch legen. Übrigens kannst du über die Verlusterfassung auch super Nachhaltigkeitskontrollen machen, weil der Mitarbeiter spiegelt dir dann, hey, das Problem ist wirklich weniger geworden und das motiviert dich ja dann weiter. Aber trotzdem kommt natürlich irgendwann so ein bisschen eine Delle.
Die Kurve flacht ab,
dann hilft dir halt, genau, dann hilft dir halt Value Stops, weil dann kannst du sagen, okay, und das Motto diese Woche ist Ausschuss und Nacharbeit und wir schauen zum Beispiel mal bei Nacharbeit auf versteckte Nacharbeit, also auf Nacharbeit, die wir heute vielleicht noch gar nicht dokumentiert haben, wo wir aber trotzdem so manchmal hingehen und das nochmal auseinanderschrauben und wieder zusammenschrauben oder einen zweiten Test haben, also First Pass Yield nicht erreichen und so weiter. Also so kannst du dann auch deine Organisation immer ein bisschen kitzeln, um halt wirklich an weitere Verbesserungspotenziale ranzukommen.
Ja finde ich gut. Also das ist ja so ein bisschen das, was du vorhin auch schon gesagt hast, ne, dass man vielleicht mit einem Thema anfängt, aber dann halt sich so Stück für Stück weiterentwickeln kann. Ich meine, die Kunst ist es ja eigentlich dann am Ende alles auch parallel im Blick zu haben. Ne? Also das wäre jetzt für mich eine reife Organisation, wo dann am Ende auch so ein Werkleiter oder Führungskraft in der Produktion auch alles im Blick hat. Und trotzdem ist es wichtig, diese Schwerpunkte zu setzen für sich und aber auch für das Team, dass man weiß, okay, hey, jetzt setzen wir mal einen besonderen Schwerpunkt und einen besonderen Fokus damit auch.
Genau, kannst ein Wochenmotto machen oder wie auch immer. Und wichtig ist nur, dass du quasi die Themen durchwechselst. Und ja, es macht aber sicher nicht Sinn, am Anfang mit allen 10 Themenfeldern reinzugehen. Ja. Da bin ich bei dir.
Du hast jetzt gesagt, was eine gute Frage ist, um die seinem Mitarbeiter zu stellen mit Blick auf die Verluste. Gibt es auch eine gute Frage, die ich meiner Maschine stellen könnte?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin rein auf der Organisation. Also, was, gute Frage. Was würdest du der Maschine für eine Frage stellen?
Also wenn die Maschine reden könnte, ne? Also.
Ach so. Boah, das ist eine gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, also ist ja schon so ein bisschen, also ist ja immer die Frage, in was für einem Kontext man unterwegs ist. Ne? Aber wenn ich an Stillstände denke, denke ich natürlich auch stark an automatisierte Prozesse. Und das ist ja schon auch eine spannende Frage zu überlegen, okay, wenn so eine Maschine reden könnte, was für Fragen würde ich der Maschine stellen? Weil da komme ich ja dann auch wieder auf Ideen, was kann ich analysieren, was kann ich auswerten, wo brauche ich vielleicht noch ein Dashboard oder wie kann ich auch Dinge transparent machen, die vielleicht noch gar nicht transparent sind. Also so ein krasses Beispiel sind für mich so Mikrostillstände auch in der Produktion, die oft gar nicht sichtbar werden, aber wenn ich mit der Maschine reden könnte, würde mir die vielleicht sagen, hey, immer in diesem Zyklus, eigentlich mache ich da...
Ich habe ja schleichend irgendwas, oder ein Parameter, der aus dem Ruder läuft und so weiter, wo sich keiner drum kümmert.
Gut, aber...
Ja, interessant.
Kannst du mitnehmen.
Was ich tatsächlich noch habe, ist, es gibt quasi immer Fragen für drei Zielgruppen. Das eine sind die Mitarbeiter, hatten wir gerade schon, am Teamleiter, hatte ich auch schon zwei Beispiele gesagt. Und ich habe aber auch Fragen für dich persönlich, die du dir selbst stellen kannst beim Rundgang. Also so ein bisschen als mentale Checkliste oder Frageliste, wenn du unterwegs bist, auf was könnte ich denn achten? Bei Verschwendung und Wertschöpfung ist zum Beispiel dieses Wechselspiel von Grün, Gelb und Rot, wenn du dir die Soll-Ist-Vergleiche anschaust. Und auch Ausführungsperformance ist ja das eine, was ich angesprochen habe. Also Vorgabezeit zu tatsächlicher Zeit, also Sollzeit zu Istzeit. Es ist aber trotzdem noch wichtig, dass du eine Kennzahl auch hast und siehst und dir die Entwicklung anschaust. Die nenne ich Personalproduktivität. Die bedeutet, welcher Output pro Mitarbeiterstunde kriege ich denn hin? Und du kannst natürlich auch beim Rundgang dann darauf achten, finde ich überhaupt eine Kennzahl, die wirklich die Personalproduktivität beschreibt, weil das Tückische an der Ausführungsperformance ist ja, wenn ich bei 100% bin, habe ich zwar meinen Soll erreicht, aber ich bin ja noch nicht zwangsläufig besser geworden. Richtig. Und die Personalproduktivität sagt ja, wie viel Stück, welche Menge oder zumindest welche gewichtete Menge habe ich denn mit einer Personalstunde tatsächlich hergestellt. Also kannst du dir die Frage stellen, gibt es eine Personalproduktivität? Und wenn ja, zeigt die langsam kontinuierlich nach oben, weil das ja auch so ein Effekt ist oder im Endeffekt eine Bestätigung für einen funktionierenden Verbesserungsprozess.
Total. Also Produktivität ist aus meiner Sicht eine ganz starke Kennzahl, an der ich auch langfristig Trends auch wirklich gut sichtbar machen kann. Und sollte jede Fabrik im Blick haben, ist meine Meinung.
Absolut. Ja. Ist für mich sogar wichtiger wie die OEE. Ja. Da gibt es ja zwar den Glaubenskrieg. Ich bin da aber schon ein starker Verfechter von der Personaleffizienz, weil OEE kann ich steigern, indem ich endlos Personal oder humanoide Roboter an der Anlage dran steht. aber im Endeffekt, wenn ich dann doppelt so hohe Personalkosten habe, ist dann in Summe nichts gewonnen. Und soll andersrum heißen, wenn ich mehr Maschinenbedienung mache, also Personal effizienter einsetze oder aufgeteilt einsetze, dann sinkt halt automatisch meine OEE und am Ende zählt meine Gesamtperformance.
Ja, aus meiner Sicht muss ich beides anschauen und gerade bei hochautomatisierten Prozessen ist die OEE natürlich auch wichtig. Ja, also, aber...
Ja, absolut. Absolut. Nur... in der Theorie ist es ja so, OEE kann ich an jedem Standort gleich hochhalten. Was halt immer unterschiedlich hoch sind, sind vor allem meine Personalkosten. Und da haben wir halt nun mal
bei uns in der
Dachregion unglaubliche Faktorkostennachteile.
Das ist so, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, ich finde den Gedanken gut zu überlegen, ich kann eigentlich auf jeder Ebene auch unterschiedliche Fragen stellen. Und ich glaube, was da wichtig ist, du hast es gesagt, Teamleiter, vielleicht Werkleiter, was die Fragen stelle ich mir selber, aber dass man auch die Mitarbeiter selber fragt. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf die Leute, die wirklich am nächsten am Prozess sind, die direkt zu fragen. Und ich meine, du hattest ja vorhin schon ein Beispiel mit den Verlusten, dass man eben nicht nach der Verschwendung fragt. Hast du da noch ein zweites Beispiel, was vielleicht noch mehr in Richtung auch Stillstände geht?
Du kannst da zum Beispiel fragen, was war heute unnötig, kannst du natürlich immer fragen. Du kannst auch fragen, wo müssen wir denn besonders sorgfältig arbeiten? Also was ist was, wo wir uns wirklich drauf konzentrieren können, weil dann deckst du automatisch wieder Instabilitäten im Prozess auf. Das geht zwar auch schon ein bisschen Richtung Qualität, aber das ist auch eine sehr gute Frage, wie ich finde. Und eins der unterschätztesten Themenfelder, vielleicht darf ich da kurz Werbung für eins machen, ist Training and Standards tatsächlich. Also quasi, wie kann ich das Wissen der besten Mitarbeiter, die ich in meiner Organisation habe, anderen zugänglich machen? Und wenn ich dann so eine Frage stelle wie, wo müssen wir besonders sorgfältig arbeiten, kann ich natürlich danach die Frage stellen, wie kann ich denn die Besonderheiten oder da, wo ich besonders sorgsam arbeiten muss, das einem neuen Mitarbeiter vermitteln? Wie kann ich sowas in einem sogenannten Gemba-Standard dann definieren? Weil wir sind in Deutschland, glaube ich, Weltmeister in Arbeitsanweisungen und in den sogenannten Engineering-Standards, was die ganzen Qualitätsvorgaben und so weiter sind. Aber was halt oftmals völlig untergeht, ist, ja, und auf was kommt es wirklich an, um effizient zu sein und halt Doppelarbeit zu vermeiden und so. Und das sind halt das ist alles nur Wissen, was die Mitarbeiter am Shopfloor haben. Und je mehr du davon erfassen, konvertieren, an andere weitergeben kannst, desto effizienter würdest du natürlich.
Ja, schönes Beispiel. Und ich finde auch wieder die Frage toll, wo muss man besonders sorgsam arbeiten? Viel besser wie, wo passieren viele Fehler, ne?
Also, ja, genau.
Im Prinzip kommst du auf genau das Gleiche, aber wer erzählt gerne über die Fehler, die passieren im Blitzenfall und mir? Aber sorgsam arbeiten, da kann man gerne drüber reden. Ne?
Und also das mein Hauptlearning eigentlich aus der ganzen Methode, war so Nuancen in der Fragestellung für einen riesen Unterschied machen.
Ja. Du hast gesagt, du hast auch so einen kleinen Guide, wie man gute Fragen stellt. Hast du da ein, zwei Tipps, wo du sagst, das ist grundsätzlich wichtig? Also geschlossene Frage, offene Frage hatten wir jetzt schon. Also lieber die offenen, würde ich jetzt mal vermuten.
Genau, beziehungsweise du kannst natürlich auch eine geschlossene Frage gezielt stellen, indem du dir was bestätigen lässt. Und da gibt es also die These, ein Ja ist nichts wert, ein Nein ist nur viel wert. Also du kannst ja gezielt dann quasi eine Aussage tätigen, die das Gegenteil meint, wo du dann dir nochmal über Nein bestätigen lässt, dass es stimmt. Also zum Beispiel, es gab überhaupt keinen Stillstand heute Nacht. Und wenn du dann sagst Nein, ja, dann kriege ich ja schon wieder raus, was es für Stillstände gab und so weiter. Und ein Nein ist ein Widerspruch und das ist quasi ein stärkeres Signal. Das,
klar, da muss man sich schon trauen zu widersprechen, ne? Gerade wenn es um dann auch eine Hierarchiegefälle gibt oder so. Ja.
Ja, genau. Und ansonsten hast du ja immer diese Ja-Sage und so. Ja, 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 ja. Und heißt halt oft, ein Ja ist nichts wert, ein Nein ist Gold wert, weil das heißt ein Widerspruch und du hast denjenigen dann getriggert und einen Punkt gefunden. Dann das Thema offene und geschlossene Fragen, klar. Was auch immer hilfreich ist, ist halt die Frage nach dem fünfmal warum oder mehrfach warum stellen, wobei da gibt es ja so die Vertreter, die sagen, warum ist auch negativ behaftet, das besser wieso oder weshalb zu stellen, so kleinlich will ich gar nicht sein, aber was schon, glaube ich, wichtig und wertvoll ist, im Hinterkopf zu halten, dass es einfach das ganze Problem-Solving unglaublich tief gehen muss, was die Analyse angeht und dass du halt so Dinge wie erstbeste Lösungsidee und die erste Antwort, die dir einfällt, halt idealerweise sofort vergisst, weil es halt selten die Ursache trifft, sondern im Regelfall immer nur das Symptom behandelt.
Ja, ja, und das muss man bei allen Antworten, die man kriegt, egal von welcher Ebene, immer im Hinterkopf behalten. Ne? Es ist im Zweifel erstmal nur ein Symptom, was jetzt hier beschrieben wird. Es muss nicht die Ursache sein und finde ich einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil da geht es aus meiner Sicht auch um Aktionismus. Ich erlebe viele Führungskräfte, die hören an eine Sache, im Zweifel ganz am Anfang von so einem Rundgang und dann stürzt man sich da drauf und dann werden Maßnahmen definiert und keine Ahnung und man kommt in so einen Aktionismus rein und das ist für mich auch eine ganz wichtige Frage, wie gehe ich denn damit um, was ich in so einem Rundgang erfahre? Ja, da können wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, weil das ist durchaus ein spannendes Thema, was passiert dann nach dem Rundgang. Ja,
da bin
aber lass uns doch kurz bei den Fragen bleiben.
Genau, was auch unglaublich effektiv ist, du kannst dir, egal ob das ein Rundgang oder ein Shopfloor-Meeting ist, du kannst dir auch mal die Frage stellen, okay, jetzt haben wir den Rundgang oder das Meeting gemacht, wie effektiv war das denn das? Ja. Also hat jeder was mitgenommen aus dem Meeting? Konnte jeder was beisteuern? Du kannst ja jeden quasi nach seinem Empfinden fragen, so nach dem Motto, was hast du jetzt aus dem Termin mitgenommen, was hast du beigetragen, was sollte aus deiner Sicht verbessert werden? Und ich bin manchmal überrascht, wie gut die Feedbackrunden laufen, wenn ich bei Kunden von uns unterwegs bin. Also wenn alleine jeder aus dem Meeting einmal kurz die zwei, drei Fragen beantwortet, dann hast du schon so eine geile KVP Ideensammlung, die du einfach nur umsetzen musst, wo du gar keine externen Leute brauchst, auch wenn manchmal so der Impuls ja immer notwendig ist von der externen Seite. Aber das ist auch so eine unglaublich effektive Frage. Also, dass du auch sagst, meine ganze Shopfloor-Struktur, meine Organisation, meine Rundgangsstruktur, meine Kennzahlen sind auch Dinge, die ich regelmäßig hinterfragen muss, um dann besser zu werden.
Ja, ja, super. Und da Feedback sich einzuholen, also ich bin sowieso ein großer Fan von Feedback und aktiv nach Feedback zu fragen ist...
Genau, das geht ja im Tagesgeschäft immer unter, weil dann ist Stress und dann ist das und dann muss ich den Auftrag retten und was weiß ich und so. Und ja, nimm dir doch mal 2 Minuten Zeit.
Sehr schön. Ja, das ist auch ein ganz simpler Fragetipp. Was mich auch noch interessiert, hast du eine Lieblingsfrage? Also wir haben jetzt da so ein bisschen über Verschwendung und Wertschöpfung geredet, Stillstände und Verluste. Jetzt hast du gesagt, Training ist eigentlich auch eins, was du denkst, was absolut unterschätzt ist. Gibt es auch eine Lieblingsfrage, die du hast?
Ja, meine Lieblingsfrage ist schon, was war heute unnötig?
Ja, okay.
Was hätte man uns sparen können? Das ist schon brutal effektiv, muss ich sagen. Ich habe noch nie einen Mitarbeiter erlebt, den ich dann auf Schaufler die Frage gestellt habe, der nichts gesagt hat. Also klar, vielleicht zum Schichtbeginn ist ein doofer Zeitpunkt, aber...
Gut, aber das war einfach der Zeitpunkt Mittags schlecht.
Ja, genau, aber so zum, wenn der zum Ende, also wenn du eine einigermaßen vernünftige Schaufler-Kultur hast und dir zum Ende der Schicht nicht eine Sache einfällt, die eigentlich für die Katz war, dann, ja, dann bist du entweder sehr lean oder sehr blind.
Ja, sehr cool. Also finde ich super. Das ist gefühlt auch eine Frage, die kann man jeden Tag stellen, oder? Also gibt's das, also wäre das so eine Empfehlung? Weil das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ob es wohl eine Frage gibt, die du in so einer Führungskraft mitgeben würdest, wo du sagen kannst, die kannst du eigentlich jeden Morgen erstmal stellen.
Ja, genau. Die gleiche Frage, die du stellen kannst, und so kriegst du auch die Führungskräfte eigentlich immer überzeugt. Genauso wichtig, wenn wir jetzt wieder beim Themenfeld Verschwendung und Wertschöpfung sind, genauso so schlecht wie quasi eine Soll-Ist-Abweichung ist ja irgendwie, sind ja Schwankungen. Also Muda, Muri, Mura, die sind die drei Punkte, die ja zusammenspielen. Und wenn du quasi sagst, alles, was Stress erzeugt, erzeugt halt im Zweifel auch Überlastung, und Überlastung erzeugt Fehler, und Fehler erzeugt wieder Verschwendung. Also kann ich mir jeden Tag die Frage stellen, wie kommen wir denn, was braucht es denn, damit wir in ruhigere Fahrwasser kommen, damit wir mit ruhiger Hand arbeiten können, dass es eben nicht von heute auf morgen irgendwie stressig wird und wir dann in eine Situation kommen. Und da erlebe ich tatsächlich oft, dass Unternehmen sich oder Produktionen sich selber so ein bisschen bestrafen, weil man dann alles Menschenmögliche möglich macht, um doch nur den Auftrag rauszubringen. Am Ende sagt man dann, ja, hat ja doch geklappt, ja, aber es hat halt nicht geklappt mit einem vertretbaren Aufwand und ohne Stress und Hektik. Und ja, ob der Auftrag in ein paar Wochen als Reklamation zurückkommt, sei da mal dahingestellt. Also sprich, auch da kannst du dir die Frage stellen, wie komme ich denn in ruhigere Fahrwasser und wie kann ich Schwankungen und Überlastung minimieren?
Ja, schöne Frage, gefällt mir, ja. Auch die, nicht nur die Effizienz im Blick zu haben und die Verluste, sondern auch diese Schwankungen und so, das ist ein Thema, was gerade in zunehmender Flexibilität, die auch gefordert wird von der Produktion, auch ein Riesenthema ist.
Ja. Richtig. Und oft ist dann so, ist auch, müssen wir einen Satz ergänzen, Stillstände und Verluste. Es ist ja ein Verlust, auch wenn ich quasi Schwankungen hatte, weil selbst wenn die Anlage an sich nicht steht, musste ich ja alle Hebel in Bewegung setzen, um irgendwie den Auftrag zu retten. Und das ist dann aus meiner Erfahrung nach sehr wohl wert, dokumentiert zu werden und angesprochen zu werden und transparent gemacht zu werden. Weil nur dann hast du ja eine Möglichkeit, das Ganze mal strukturiert anzugehen. Wenn du das immer als Produktionsorganisation in dich reinfrisst und sagst, ja, ich muss das ja irgendwie regeln und so weiter. Ja, wie soll denn ein Außenstehender verstehen, was deine Probleme sind? Ich glaube, wir machen es allgemein als Produktion viel zu leicht, oder wir erwarten viel zu viel von Außenstehenden, was unsere Probleme angehen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns die, da sind wir auch wieder bei einer guten Frage, wenn wir uns selber die Frage stellen, wie kann ich denn einem Außenstehenden möglichst einfach näher bringen, was die heutigen Probleme sind, was die Top-Themen sind, die wir in den Griff kriegen müssen, damit auch jemand, der überhaupt nichts mit meinem Bereich zu tun hat, sofort nachvollziehen kann, was die Probleme sind, dann ist mir auch viel geholfen. Und ich glaube, das muss die Erwartungshaltung sein bei der Verlusterfassung, mit meinem Pareto-Diagramm, dass du eben auf einen Schlag sehen kannst, hey, das sind die Top 2, 3 Dinge. Wenn wir die in den Griff kriegen, dann sind wir effizienter. Und wenn halt nicht, ja, dann geht es halt so weiter wie aktuell.
Sehr schön. Ja, tolles Beispiel. Wir haben jetzt viel über Fragen geredet, aber wir haben ja auch die beiden Augen. Und das würde ich jetzt auch noch mit dir gemeinsam anschauen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir über Verschwendung, Wertschöpfung und auch das Thema Stillstände und Verluste reden. Gibt es da ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man durch die Fabrik geht, und dazu brauchen wir auch keine Frage stellen, um das zu sehen?
Ja, für mich ja ein absoluter Standard sind Bodenmarkierungen, Stellflächen. Das sind ja die einfachsten Standards, die du definieren kannst. Steht irgendwo was rum, wo es offensichtlich nicht hingehört? Das ist quasi auch eine Frage, die du dir selber dann stellen kannst. Das wäre quasi eine Frage für dich selber dann beim Rundgang. Und worauf ich tatsächlich immer achte, sind diese Visualisierungen von meinen Soll-Ist-Vergleichen, weil da siehst du auch sofort, nur grün heißt, okay, Ziele zu niedrig, nur rot heißt, okay, wir demotivieren die Leute, weil wir es nicht hinkriegen, und Wechselspiel heißt, okay, wir sind anscheinend richtig eingestellt, also brauchst keine Frage stellen, weißt sofort, was Phase ist.
Ja, schönes Beispiel, ja, das ist Voraussetzung, dass Shopflow-Management existiert und man auch diese Kennzahlen sieht.
Genau, wenn du halt gar nichts hast.
Wenn man sie nicht sieht, ist auch eine Aussage, ne?
Genau, ja. Oder wenn es halt aussieht wie sauer, aber ich meine, das...
Ja, das ist dann sehr offensichtlich, ja.
Ich bin ja auch kein Fan irgendwie von so 5S-Workshops da dann aufzudrücken und so weiter, das muss schon jeder Bereich aus meiner Sicht selber machen, aber du musst, glaube ich, schon den Eindruck vermitteln, dass Standards eingehalten werden müssen und eine Bodenmarkierung halt ein unglaublich einfacher Standard ist. Oder ein Sichtkanban ist ja auch ultra effektives Mittel.
Was ich da grundsätzlich noch spannend finde, und das ist, finde ich, auch gerade bei Stillständen ein super entscheidender Punkt, ist natürlich auch nicht nur die Produktion selber, die Mitarbeiter am Shopfloor und so weiter im Blick zu haben, sondern auch die Supportbereiche. Vielleicht können wir darüber auch noch kurz reden, weil am Ende ist zum Beispiel die Instandhaltung super wichtig, aber ist ja die Frage, wenn ich da durch die Produktion laufe, wie viel kriege ich von der überhaupt mit? Ja? Wie gehst du mit solchen Themen um?
Genau, es gibt ein Themenfeld, das heißt Präsenz von Führung und Support. Support meint in dem Fall genau diese Hauptsupportbereiche, also Qualität, Instandhaltung, Arbeitsvorbereitung, Logistik, vielleicht auch Beschaffung, je nachdem, was für ein Fabrikwerk ist. Und du kannst natürlich super mal Mitarbeiter fragen, wie oft denn der Bereich X, das heißt Qualität, das heißt Instandhaltung, tatsächlich da ist. Und manche machen das ja im Shopfloor-Meeting dann auch so eine Anwesenheitsliste oder wie auch immer, aber du kriegst dann
schon ein Gespür. Sind die überhaupt mit drin beim Shopfloor, ne? Das ist schon mal ein
spannender Punkt. Genau. Und wer ist denn der Kunde? Ja. Also ist Instandhaltung ist, ich muss ein bisschen eine Lanze brechen, weil ich komme auch aus der Instandhaltung. Also ich habe die Instandhaltung schon, da bin ich gespannt, wie du das siehst, die nehme ich schon immer als sehr kundenorientiert wahr. Also quasi, wenn die Produktion was sagt, dann versucht ein Instandhalter schon alles Menschenmögliche zu machen. In anderen Supportbereichen erlebe ich das jetzt nicht immer so.
Ja, wenn wir über Einkauf oder IT reden, die sind da manchmal deutlich weiter weg wie in der Instandhaltung.
Ja, genau. Manchmal auch Qualität, je nachdem, wie das Unternehmen strukturiert ist, kann auch manchmal schwierig sein und so weiter.
Da stimme ich dir zu.
Aber Präsenz von Führung und Support hat quasi die Erwartungshaltung, dass alle Supportbereiche und alle Führungskräfte täglich am Shopfloor sind und tatsächlich die Produktion oder die wertschöpfenden Teams als Dreh- und Angelpunkt von der Organisation sehen.
Ja, bei Führung redet man oft drüber, bei den Supportbereichen fällt das gefühlt oft unter den Tisch, ne? Also das.
Ja, absolut. Ja. Und du kannst ja als Produktioner hast du ein Qualitätsproblem oder ein Problem mit deiner Maschine, du kannst es ja nicht selber lösen. Also es bringt ja nichts, wenn man sagt, ja, der Tobias ist da jetzt Teamleiter und das ist jetzt halt sein Problem und er braucht ja Ansprechpartner. Also du bist wegen mir Moderator, Vermittler oder was auch immer, aber jemand anderes muss dir zuarbeiten, dass du das Problem in den Griff kriegst. Und das ist natürlich unglaublich wichtig für die Tagesperformance.
Ja. Also ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, der auch zeigt, was für ein Verständnis haben wir überhaupt von Wertschöpfung. Da sind wir wieder so beim Punkt Wertschöpfung. Also wie sehr dreht sich alles darum, auch bei den Supportbereichen, wie können wir wirklich den wertschöpfenden Prozess unterstützen? Oder wie sehr denkt man in Silos und jeder hat sein Ding im Blick, aber nicht am Ende das, was für den Kunden nachher wirklich den Wert schafft. Ja.
Genau.
Sehr schön. Ich glaube oder ich hoffe, dass jetzt nochmal gut rübergekommen ist, auch speziell die beiden Buchstaben V und S, die wir jetzt rausgepickt haben. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich, die ganz praktisch ist. Ja? Also du hast jetzt beschrieben, Value Stops, du hast ja auch die ganzen Begriffe jetzt einmal genannt und man hat, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie man mit Fragen und auch einem guten Blick auf die Produktion einiges rausfinden kann. Wenn jetzt jemand Value Stops morgen ausprobieren möchte, was ist so ein kleiner Praxistipp, den du noch empfehlen kannst?
Ich will mir ein Thema raussuchen von den 10, wo ich gerade den größten Schmerz habe oder am ehesten für Verständnis schaffen will oder schaffen möchte. Und dann würde ich das Ganze mit meinen Teamleitern diskutieren in der Produktion und die Fragen stellen und einen Verbesserungsprozess initiieren.
Ja, sehr gut. Das ist ein ganz einfacher Praxistipp und ich würde ihn noch ergänzen. Man kann sich ja vorher noch dein Buch holen und dann kann man da mal.
Man kann sich ja noch mal. Genau. Es gibt auch so einen coolen, es gibt da so einen coolen Flip-Guide, wo du für jedes Themenfeld dann auch deine Fragen und so kriegst.
Genau, also alle, die das Ganze auf YouTube gucken, die haben das jetzt gerade gesehen und die anderen, die hören es und können sich dann schlau machen. Genau, also es gibt nicht nur das Buch, sondern Flip-Guide. Vielen Dank dir, Lukas. Es freut mich sehr, dass du zu Gast warst im Podcast und ja, viel Erfolg bei allen, die das dann in die Praxis umsetzen.
Ich danke dir für die Einladung.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.